Mobility to go. Unternehmen als Kraft für das Gute? Was bedeutet das und warum ist das heute so wichtig? Um solche Fragen geht es bei der neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability to go. Im Blickpunkt stehen heute innovative Unternehmensformen wie B Corps, die gerade einen regelrechten Boom erleben. Und die Idee dahinter, sagt J. Cohn Gilbert, einer der Gründer von B Lab, wir suchen nach einem Systemwechsel, um von einer veralteten und gescheiterten Version des Kapitalismus aus dem 20. Jahrhundert, genannt Shareholder Capitalism, zu einer Version des Kapitalismus für das 21. Jahrhundert zu kommen. Ermöglicht werden soll dieser Sinneswandel durch B Corps. Das sind Unternehmen, die einen aufwendigen Zertifizierungsprozess durchlaufen, bei dem die soziale, ökologische und ökonomische Gesamtleistung des Unternehmens gemessen wird. Die Bewertung ist zeitaufwendig, detailliert und erfordert Papierkram und regelmäßige Neuzertifizierungen, um die Ansprüche in 5 Kategorien zu belegen: Umwelt, Arbeitnehmer, Kunden, Gemeinschaft und Unternehmensführung. Stimmt die Performance, darf sich das Unternehmen mit dem B-Corp-Gütesiegel schmücken. Die Zertifizierungsstelle B-Lab wurde 2006 mit der Vision einer neuen Art der Geschäftstätigkeit gegründet. Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen sind B-Corps gesetzlich verpflichtet, ihre Auswirkungen auf die Stakeholder zu berücksichtigen, einschließlich Arbeitnehmer, Lieferanten, Gemeinschaft, Verbraucher und Umwelt. Die ersten 81 B-Corps wurden im Jahr 2007 zertifiziert. Heute gibt es laut B-Lab 5000 B-Corps in 79 Ländern. Höchste Zeit, dass wir diese weltweite Bewegung näher vorstellen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Es gibt Wirtschaft und es gibt Ethik, aber es gibt keine Wirtschaftsethik. Dieses Bonmot stammt vom Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann und ist so alt wie umstritten. Aber es liegt den Finger in eine Wunde. Menschen erwarten mehr Nachhaltigkeit von der Wirtschaft, heute mehr denn je. Dazu 3 Fakten. Jeder Fünfte würde sich heute angesichts fehlender Nachhaltigkeit im Betrieb nicht mehr auf den eigenen Job bewerben. 2/3 der jungen Menschen sind bereit, mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Zugleich beklagen viele von ihnen eine deutliche Skepsis gegenüber der Offenlegung von Unternehmen und deren Berichterstattung zur Nachhaltigkeit. Also, Unternehmen und Nachhaltigkeit, hohe Erwartungen und viele Fragen. Ich freue mich deshalb auf meine heutigen Gäste und begrüße Iris Lapinski, Executive Director von B-Lab Germany. Hallo Frau Lapinski.
Hallo Herr Lenzen, freue mich dabei zu sein.
Mein zweiter Gast ist Marc Rüegrock, CEO von Nespresso Deutschland. Herr Rüegrock, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Herr Rüegrock, meine erste Frage dient auch gleich Ihnen. Die Kaffeebranche ist ja nicht arm an Zertifikaten. Es gibt Zertifikate für den Kaffee selbst, für den Vertrieb, für den Handel und so weiter. Warum haben Sie sich noch zusätzlich für das B-Corp-Zertifikat entschlossen?
Ja, danke für die Frage. Die kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Es gibt natürlich sehr viele Labels in der Branche. B-Corp unterscheidet sich aber beispielsweise von UTZ oder Fairtrade oder Rainforest Alliance und andere Labels, da sie einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Und das ist, denke ich, für uns jetzt wichtig, weil Nespresso hat schon seit langem, über 30 Jahren, viel gemacht auf Plantagenebene zum Beispiel rund um den Produkt. Jetzt aber geht die Transparenz und die Reise weiter, wobei es auch um das ganze Unternehmen geht, was wir auch zum Beispiel lokal hier in Deutschland tun, wo es natürlich keine Kaffeeplantagen gibt. Also mehr als Produkt und eine viel breitere Abdeckung eigentlich, um das Richtige zu tun in dem kompletten Geschäftsbereich.
Frau Lapinski, die Frage reiche ich gerne an Sie weiter. Herr Rüegrock sagte gerade, es geht darum, das Richtige zu tun und das tut man, so seine Worte, wenn man an B-Corp teilnimmt. Jetzt müssen Sie das vielleicht erstmal erklären, was ist ein B-Corp-Unternehmen?
Also ein B-Corp-Unternehmen sind kommerziell agierende Unternehmen, ganz normale Unternehmen, die sich aber bewusst entschieden haben, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Und deswegen ist B-Corp auf der einen Seite zwar eine Zertifizierung, aber auf der anderen Seite, und das ist das Herzstück, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich eine globale Bewegung von Unternehmen, die sagen, sie wollen die eigene Wirkung messen in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Sie wollen sich ständig verbessern und sie wollen wirklich das Ziel verfolgen, dass sie mit ihrem Geschäft an sich einen positiven Beitrag zur Gesellschaft, zur Umwelt wirklich erreichen können und sich da auch, wie gesagt, kontinuierlich immer zu verbessern. Im Englischen wird es so ein bisschen zusammengefasst als Business as a Force for Good. Das ist die Idee dahinter, das ist die Vision. Und damit wird halt von dieser Unterscheidung zu sagen, auf der einen Seite gibt es gute, selbstlose, gemeinnützige Organisationen, auf der anderen Seite gibt es die bösen kapitalistischen Unternehmen, weggegangen zu sagen, gibt es da nicht einen dritten Weg? Was Sie am Anfang gesagt hatten, es gibt keine Wirtschaftsethik, würden wir sagen, es gibt durchaus einen dritten Weg, wo die Energie, die Kraft, der Einfluss von Unternehmen benutzt werden kann, um Probleme auch anzugehen und zu lösen. Und damit steht B halt dann für Benefit for All, Corp steht im Englischen für Corporation, also für Firma. Und es gibt mittlerweile ungefähr so 5000 B-Corps auf der ganzen Welt, in über 80 Ländern. Und das sind halt sehr bekannte Marken, zum Beispiel dabei wie jetzt Innocent-Säfte oder Patagonia als Kleidungsmarke oder Veleda oder Alpro. The Body Shop ist relativ bekannt, aber auch Firmen wie Danone oder Triodos Bank. Eine eher ungewöhnliche Marke ist vielleicht Sympatex zum Beispiel auch. Die sind auch B-Corp. Das heißt, das ist ein sehr breites Spektrum von Firmen, die wirklich gesagt haben, sie wollen Verantwortung und übernehmen und sich da einbringen.
Jetzt ist der Name sehr gut gewählt, führt aber vielleicht auch manchmal zu Verwechslungen mit der Benefit Corporation, was ja eine gemeinnützige Firmenform ist in den USA. Wie gehen Sie eigentlich mit der Verwechslung in der Praxis um? Ist das, das sind ja doch zwei Paar Schuhe.
Ja, also das ist ganz lustig, weil die Benefit Corporation ist kein totaler Zufall, weil die wurde auch geschaffen durch die B-Corp-Gründer. Also der Unterschied ist, es gibt mittlerweile in einer ganzen Reihe von Ländern, also nicht nur in den USA, sondern zum Beispiel auch in Frankreich, eine Firmenform oder eine Art von Firma, die versucht wirklich die Orientierung auf nicht nur auf Aktionäre und Gesellschafter auszurichten, sondern auf Stakeholder. Und das ist das, was die Benefit Corporation in den USA macht. Aber in Frankreich macht das zum Beispiel auch die Entreprise à Mission, was Danone übernommen hat, parallel zu der B-Corp-Geschichte. Und in anderen Ländern, in England wird das gerade, in Großbritannien wird das diskutiert, in Spanien gibt es dafür einen Vorschlag. Das heißt, es gibt diese zwei Standbeine, wirklich zu sagen, man kann die eine Sache machen, auch wenn es schon keinen rechtlichen Rahmen gibt. Und das ist das, was die B-Corp-Bewegung und Zertifikat ausmacht. Aber wenn es natürlich in dem Land auch eine Rechtsform gibt, in Italien gibt es die zum Beispiel auch, dann kann man das auch als Unternehmen machen. Und zumindest von den Zahlen her führt es teilweise wirklich dann noch zu mehr Unternehmen, die sich für die Rechtsform entscheiden.
Jetzt ist eine Benefit Corporation eine Non-Profit-Organisation. Das ist, glaube ich, jetzt nicht Ihr Bestreben, Herr Ruigrock, Nespresso in die Richtung zu führen. Aber trotzdem haben Sie sich für das B-Corp-Zertifikat entschieden. Was war da Ihre Motivation? Sie sagten vorhin, das und das war im Grunde die Richtung, in die gehen wir wollten. Aber was war für Sie als Unternehmen die Motivation zu sagen, das machen wir jetzt? Das ist ja auch mit Arbeit verbunden.
Ja, wichtiger Punkt, weil für uns, Man hat natürlich die Neigung, nur selber im eigenen Haus zu schauen und zu arbeiten. B Corp hilft uns aber ganz besonders, weil es ist für uns eigentlich ein Meilenstein, dass die fast über 30-jähriges Engagement, was wir tun mit Bezug auf Nachhaltigkeit, mit Verantwortung, um das jetzt auch viel mehr zu veröffentlichen, was wir machen, aber auch über den Tellerrand hinaus mit B Corp und andere B Corp Unternehmen noch viel mehr voneinander zu lernen. Also für uns war die Motivation, jetzt echt mehr nach außen noch zu treten, mehr nach außen kommunizieren zu können, was für Gutes wir tun, welche Reise wir gehen, dass wir auch noch nicht fertig sind, dass das immer weitergeht. Aber für uns war es eine wichtige Motivation, zusammen mit B Corp mehr über die Bühne auch zu kriegen, mehr zu kommunizieren, was wir genau tun. Man kennt die Marke vielleicht vom TV oder von einer unserer Läden, die Boutiquen, aber vielleicht nicht immer so bekannt für was wir tun auf die Ebene Engagement zur Nachhaltigkeit und alle Benefit auch, die wir als Unternehmen versuchen, in die Richtung von nicht nur unseren Bauern, aber auch auch unsere Kunden zu tun. Also, so gibt es auch lokal in Deutschland eigentlich fantastische Beispiele, wo wir auch entdeckt haben, nach Gesprächen mit unseren Kunden, was beschäftigt ihr am meisten? Das war doch echt auch das soziale Engagement. Haben jetzt auch Produkte entwickelt, wobei Kunden, wenn die sich bei uns orientieren und kaufen, dass wir dann auch einen Beitrag liefern in einer Rentenkasse für Kaffeebauern zum Beispiel. Also das auch viel mehr noch nach außen tragen.
Ich höre daraus, dass Ihnen dieses Zertifikat so ein bisschen Sicherheit und Selbstvertrauen gibt, stärker auch nach außen zu kommunizieren. Ist es die Partnerschaft, die Ihnen da Stärke gibt, oder ist es das Mehr an Informationen, was Sie vielleicht dadurch gewonnen haben, oder woran liegt das?
Ja, das sind mehrere Sachen, denke ich. Was für mich wichtig ist, auch den Prozess, den wir durchgelaufen sind, hat deutlich unser Bewusstsein erhöht, dass wir als Unternehmen unseren Beitrag liefern können und auch müssen. Und dass wir auch lokal in Deutschland Sachen bewegen können und nicht nur auf Plantage-Ebene, aber jeder Mitarbeiter kann da tatsächlich mitmachen und einen Beitrag liefern. Ich glaube, die Verbindung mit B Corp, die hilft uns da, um in jedes Bereich auch über die viele Fragen, die man da beantworten muss, die Analysen, die man da machen muss, sehr präzise eigentlich sieht man dadurch, wo man sich noch verbessern kann. Und das hilft uns natürlich. Man ist nicht seine eigene Jury mehr, aber hat hier Hilfe über Fragen und Engagement mit der Community und B-Lab an sich, wodurch man doch mal vielleicht neu schaut auf Sachen und neue Bereiche entdeckt, wo man auch noch mal mehr tun kann.
Da reiche ich die Frage gerne an Frau Lapinski weiter. Was muss denn ein Unternehmen machen, um bei B Corp zertifiziert zu werden?
Ja, also um nochmal kurz auf den Unterschied zwischen Benefit Corporation und ist eine Benefit Corporation gemeinnützig. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Benefit Corporations in den USA sind immer noch For-Profit-Unternehmen. Das heißt, die sind nicht als gemeinnützig registriert, die sind nicht steuerbefreit, sondern die Idee ist, dass diese Art von Unternehmen transparenter ist, sich auf alle Stakeholder ausrichtet und auch einen ganz klaren Unternehmenszweck festlegt. Und das ist nur, dass es halt in einigen US-Staaten wirklich als Rechtsform anerkannt ist und das in anderen US-Staaten nicht möglich ist. Was man machen muss, um eine B-Corp zu werden, es gibt zwei große Bereiche. Und da sieht man dann so ein bisschen die Verknüpfung, warum die Sachen miteinander zusammenhängen, aber eben nicht genau das Gleiche sind, weil nicht in allen US-Staaten eine Benefit Corporation gibt und auch nicht in allen Ländern außerhalb der USA. Das eine ist, dass alle Firmen, die da durchgehen, ein sogenanntes B-Impact Assessment, also ein Wirkungsmessungstool durchlaufen müssen. Und nur wenn sie über 80 Punkte in diesem Prozess kommen, können sie eine B-Corp werden. Und da gibt es drei Teilaspekte davon. Das eine ist wirklich das operative Geschäft. Also da wird sich angeschaut, wie Marc gesagt hat, ziemlich gesamtheitlich. Wie sieht es mit der Governance aus? Wie sieht es im Bereich von Mitarbeiterinnen aus? Wie sieht es im Bereich Community aus, im Bereich Umwelt und im Bereich Kunden und Zulieferern? Das sind die großen Bereiche. Und wenn man sehr gut in diesen Bereichen ist, kann man schon relativ viele Punkte bekommen und man kann über diese 80 Punkte kommen. Firmen, die weitergehen als das, haben sogenannte Impact-Business-Modelle. Das heißt wirklich Geschäftsmodelle, die ganz spezifisch und signifikant und dauerhaft eine positive Wirkung erzielen. Auf entweder Gesellschaft, auf Umwelt. Und das wird alles unter dem Begriff Stakeholder quasi abgegolten. Da gibt es unterschiedliche Modelle und ich kann Ihnen da ein paar Beispiele nehmen. Also es gibt zum Beispiel Firmen, die intrinsisch zum Beispiel ein 1:1 Modell haben. Also für jedes Produkt, was verkauft wird, wird zum Beispiel Zugang zu Bildung oder zu Wasser in Entwicklungsländern gespendet. Da ist ein Beispiel davon die Firma Share. Es gibt ein anderes Beispiel, dass zum Beispiel Firmen im Kern ihres Geschäftsmodells haben, dass sie zum Beispiel anderen Firmen helfen, CO2-Emissionen praktisch zu managen. und die dann auch zu reduzieren. Das wäre auch ein Impact-Business-Modell. Da ist Plan A zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die sind ein Startup hier in Berlin. Und die meisten B-Corps haben, wenn sie anfangen, zwischen 0 und 2 Impact-Business-Modelle. Und im Laufe der Zeit, wenn sie sich verbessern, fügen sie Sachen hinzu. Gibt es auch, wie werden zum Beispiel Mitarbeiter eingestellt? Werden die offen eingestellt? Werden Leute, die schon vorher im Gefängnis waren, benachteiligt oder nicht? Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und als dritter Teil des B-Impact Assessment gibt es dann quasi einen Negativfilter. Also alle Firmen müssen halt negative operative Aspekte offenlegen und die können zu einer Disqualifizierung führen. Und diese Angaben der Unternehmen werden dann verifiziert. Und das ist der eine große Block, das ist das B-Impact Assessment. Die zweite Sache ist, dass ein Unternehmen seine Statuten ändern muss. Durch eine Satzungsänderung, und das ist dann eine Anpassung des Gesellschaftsvertrages, wo reingeschrieben wird, dass die Aufgabe der Geschäftsführung ist, nicht nur zum Wohle der Aktionäre und Shareholder zu managen, sondern aller dieser unterschiedlichen Gruppen. Und das ist wirklich das Binnenverhältnis der Corporate Governance verändert sich damit. Das heißt, die Gesellschafter könnten Geschäftsführer wirklich dafür verantwortlich machen, wenn sie sich dem nicht ausrichten. Aber natürlich können auch Mitarbeiterinnen oder Kundinnen und Kunden das als Referenzpunkt nehmen, weil die Satzung wirklich verändert wird. Und jede B-Corp, die B-Corp wird, muss diese Satzung umschreiben, was für große Unternehmen ein nicht insignifikanter Prozess ist.
Ich habe gelesen im Internet, dass es da 200 Fragen insgesamt gibt als Set. Und jetzt haben Sie gesagt, 80 davon muss man positiv oder muss man beantworten, und um zu bestehen. Das ist ja jetzt irgendwo weniger als 50%. An der Schule, an der Uni brauche ich eigentlich 50%, um zu bestehen. Da habe ich auch die eine oder andere Kritik im Netz zu gelesen. Das sei nicht ambitioniert genug. Was würden Sie so einem Kritiker entgegnen?
Also zum einen ist es nicht so, also die Punkte werden nicht für jede Frage gleich vergeben. Also die Punkte sind unterschiedlich gewichtet. Und das heißt, die Sache, also man muss 80 von 200 Fragen beantworten überhaupt, das stimmt nicht so. Weil abhängig von den Antworten, die man gibt in den unterschiedlichen Bereichen, bekommt man unterschiedlich viele Punkte. Das heißt, man muss schon alle Bereiche beantworten, was stimmt. Es kann Bereiche geben, wo man sehr gut sein kann. Und es kann Bereiche geben, wo man nicht so gut sein kann. Und man kann es trotzdem über die 80 Punkte schaffen. Das stimmt auf jeden Fall. Und was ganz spannend ist, also die Erwartungen und Unternehmen haben sich wirklich über die letzten Jahre verändert. Also B Corp hat 2006 angefangen und die Standards werden permanent verändert. Ich glaube, mittlerweile ist es Version Nummer 6. Und es gibt jetzt gerade einen sehr großen Prozess, um nochmal einen komplett neuen Wurf zu machen für die Verbesserung der Standards, weil die Idee wirklich ist, dass sich nicht nur die Firmen verbessern, sondern auch die Standards und die Erwartungen. Also was ist heutzutage eine wirklich vorausschauende Firma, die Nachhaltigkeit vorantreibt, ist sehr anders als das, was die Erwartung 2006 war. Und dem ist die Idee, dass die Standards dem auch Rechnung tragen und das wird im Moment verbessert. Ist es perfekt? Garantiert nicht. Ich versuche im Moment alle unsere B-Corps zu ermuntern, sich in diesen Prozess der Veränderung und Verbesserung einzubringen, auch aktiv, weil das ist ein Stakeholder-basierter Prozess. Der läuft jetzt, also der hat angefangen vor 1-2 Jahren und der wird auch noch laufen, dass sich wirklich auch die Idee, was Firmen machen müssen, um B-Corp zu sein, verändert. Und auch weiter, quasi es weiterhin schwierig ist, wirklich das zu erreichen. Und dass Leute, die Pioniere sind, davon auch profitieren können.
Herr Ruigrock, Sie haben also dann irgendwann mal 200 Fragen bei Nespresso Deutschland auf den Tisch gelegt und gesagt, macht mal. Wie aufwendig war dieser Prozess?
Naja, das war weltweit ziemlich aufwendig. Nespresso wurde global in 38 Märkte plus den Hauptsitz und die Röstereien in der Schweiz bewertet und hat damit dann global die 84 Punkte erreicht. In Deutschland hat auch tatsächlich jede Abteilung und viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben da mitgearbeitet, um diese Fragen zu beantworten. Und das geht bis zum Kunde, also bis zum Beispiel auch Recycling von unseren Kapseln, die wir im Markt anbieten. Also da waren viele mit involviert Und das war eine lange Reise auch. Hat uns, wie gesagt schon, natürlich auch echt nochmal das Bewusstsein stärker erhöht, die Augen geöffnet. Also da kann man auch noch was tun, da kann man auch überlegen, was man da noch anders tun kann. Wie können wir zum Beispiel unsere Partnern, womit wir arbeiten in Deutschland, weiter stimulieren, auch noch nachhaltiger zu werden mit Lieferung von Online-Bestellungen zu Hause oder die Immobilienfirmen, wo wir unsere Läden mieten. So gibt es natürlich noch mehr Beispiele. Also aufwendig, ja, aber auch vor allem eine interessante Reise, weil so haben wir uns das noch nie so tief analysiert und angeschaut. Das hat uns echt die Augen geöffnet, aber auch in die gute Richtung gebracht, wo man noch Sachen neu oder anders tun kann.
Was sind denn zum Beispiel Bereiche, wo Sie sagen, das hat mir die Augen geöffnet, das machen wir jetzt anders?
Na, wie gesagt, tatsächlich, die Partner, womit wir arbeiten in Deutschland, die möchte ich gerne stimulieren, auch mal durch die B-Corp-Brille zu schauen. Nehmen zum Beispiel eine DHL-Firma, wir können die noch grüner auch liefern in Deutschland mit Elektrofahrzeugen oder in die Großstädten nochmal anders statt mit fossilem Brennstoff. Das ist ein Beispiel, auch Energie. Wir haben jetzt neue Wege eingesetzt, um grüne Energie überall, nicht nur im Büro, aber auch in die 30 Läden, die wir deutschlandweit haben, zu nutzen. Recycling, wie gesagt, ich bin selber Holländer von Geburt, haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber ich war echt eigentlich ganz froh, dass in Deutschland eine Infrastruktur ist mit der gelben Tonne, wobei man richtig gut recyceln kann. Das ist nicht in jedes Land auf die Welt der Fall. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass da noch Arbeit zu tun ist. Mittlerweile sind wir schon weit über die Hälfte, die da mitmacht, aber noch nicht auf 100%. Also da auch eine Gelegenheit noch, um mehr Kunden besser zu informieren, dass es tatsächlich nachgebraucht ist, die Kapseln ganz gut recycelbar sind. Man muss es einfach über die richtigen Wege entsorgen, heißt über die gelbe Tonne oder den gelben Sack, damit es dann auch wieder ein zweites Leben kriegt, dieses Aluminium. Und das sind, denke ich, so ein paar Beispiele, wo wir noch viel zu tun haben und das werden wir auch sicherlich angehen.
Frau Lapinski, werden die Ergebnisse, die dann eigentlich veröffentlicht, also Herr Rückrock sagte gerade, Nespresso hat 84 Punkte erreicht, ist das für jeden frei einsehbar?
Ja, also bei großen Unternehmen, bei Nespresso ist es so, da kann man wirklich, es gibt ein B Corp Directory, da kann man jede Firma, die B Corp ist, finden und dann sieht man die Punkte in den unterschiedlichen Bereichen. Bei den meisten Unternehmen, aber dann sieht man nicht die einzelnen Fragen, weil viele Unternehmen, also das nennen wir den Standardansatz, da durchgehen und man sieht, in welchen Bereichen sie wie viele Punkte bekommen haben. Bei Nespresso kann man sich wirklich ein Dokument runterladen mit allen, also wie alle Fragen beantwortet wurden. Und dadurch, dass das auch in unterschiedlichen Märkten ist, gab es quasi so eine Konsolidierungsmethodologie, dass man sich alles angucken kann. Das heißt, man kann schon relativ genau sehen, wo wurden welche Sachen quasi beantwortet, wo haben die Analysten das quasi verifiziert und gesagt, okay, wir haben nochmal zusätzliche Belege dafür gesehen, dass das akkurat ist. Wenn man als Öffentlichkeit zum Beispiel denkt, da sind Sachen nicht korrekt quasi gemacht worden, kann man auch, das gibt es bei B Corp, einen Beschwerdeprozess und man kann halt sagen, dass denken wir, dass das falsch ist und dann kann auch theoretisch einem Unternehmen der B Corp-Status wieder aberkannt werden. Das heißt, es gibt unterschiedliche Mechanismen, es gibt einmal die Transparenz, aber es gibt dann auch den Beschwerdemechanismus für das gesamte Netzwerk, wo sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, als auch die breite Öffentlichkeit sagen kann, sie wollen da Beschwerden einlegen und dann wird das quasi auch nochmal geprüft. Das gibt's, können Sie im Internet gucken. Es gibt so ein, zwei Beispiele von Firmen, wo es in der Tat Kontroversen gab, wo sich Mitarbeiter zum Beispiel dann gesagt haben, das ist nicht akkurat.
Wie ist denn das überhaupt mit der fortlaufenden Prüfung? Schauen Sie jedes Jahr bei den zertifizierten Unternehmen nach dem Rechten oder wie funktioniert das?
Ja, ist eine gute Frage. Also die Idee ist, dass sich alle B-Corps alle 3 Jahre rezertifizieren müssen. Das heißt, dieser Prozess wird alle 3 Jahre nochmal durchlaufen. Mit der Idee wirklich, dass sich die Firmen verbessern. Ja? Also, und da gibt es auch sehr viele Beispiele dafür, dass die Firmen sich basierend auf der Erstzertifizierung eigene Ziele setzen. Und was Marc gesagt hat, ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man sieht, okay, hier sind die Sachen, wo wir wirklich noch mehr machen können. Hier könnten wir ein Impact-Business-Modell reinbringen, was vielleicht nicht von heute auf morgen geschehen kann, aber innerhalb von 3 Jahren sehr gut geschehen kann, dass sich die Firmen dann verbessern. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, also das B-Impact Assessment als Tool wird zwar von den ganzen 5000 B-Corps genutzt, die zertifiziert sind, aber es gibt noch mal, ich glaube, ungefähr 150.000 mehr Unternehmen weltweit, die das wirklich nur als Impact Management Tool benutzen. Weil es ist kostenlos, es ist Open Source. Und das heißt, auch wenn sie nicht die 80-Punkte-Grenze erreichen, sondern, weiß ich nicht, bei 50 Punkten sind, können sie trotzdem sehen, wo sind die Bereiche, wo wir uns verbessern können, wo sind die Bereiche, wo wir mehr machen könnten. Das heißt, das ist quasi so ein weiterer Effekt noch von den Tools, die es gibt.
Sie sagten beide am Anfang, eines der Hauptgründe, das zu machen, ist, einen Impact zu haben. Also irgendwo halt, das war ja auch der Claim, Frau Lapinski, den Sie am Anfang erwähnt haben, sozusagen die Welt besser zu machen, nicht? Also und damit auch eine Wirkung zu erzielen. Sie sprachen vorhin von Impact-Business-Modellen und die Unternehmen entwickeln, vielleicht am Anfang erstmal 1 oder 2 und dann werden es mehr. Da vielleicht an die Frage an Herrn Ruigrock, welche Modelle sind bei Ihnen im Haus da jetzt in der Entwicklung oder im Ansatz?
Ja, ganz deutlich eigentlich. Wir fokussieren uns auf 3 große Bereiche, also Klima natürlich. Wie können wir beim Kaffeeanbau sorgen, dass alles auch in die Richtung von CO2-Neutralität geht. Das ist keine leichte Aufgabe. Das ist für jetzt eine Mischung zwischen Offsetting und Insetting, weil zum Beispiel die kleinen Pflanzen oder Bäumchen, die brauchen natürlich Zeit zu wachsen, um CO2 auch zu absorbieren. Wir sind aber voll dabei, seit langem schon, wobei wir auch Schattenbäume anpflanzen auf die Plantagen, in Zusammenarbeit mit die nicht nur die Bauern auf die Plantagen, aber auch der Rainforest Alliance, damit wir da auch Sorge tragen für mehr Absorbieren von CO2 in Zukunft gegenüber heute. Also das ist ein Weg Richtung am Ende auch eine Netto-Null in einige Jahren. Dafür braucht man Zeit, das ist ein Naturprodukt. Und das funktioniert wieso. Dann auch die Gemeinschaften. Auch da haben wir vor, Bauern nach wie vor gut zu unterstützen. Ich habe gerade das Beispiel gegeben, dass auch über uns hier in Deutschland wir beitragen an eine Rentenkasse. Das heißt, die Attraktivität auch für dieses Beruf Kaffeebauer, das ist auch keine leichte Aufgabe, weil die haben immer Schwierigkeiten, überhaupt in die Rente zu gehen, wegen Abwesenheit von guter Nachfolge oder aber kein Geld mit einer Pension, so wie wir das hier in Westeuropa kennen. Da wollen wir echt einen Unterschied machen und Sorge tragen, dass die Attraktivität vom Beruf Kaffeebauern da bleibt, dass es attraktiv bleibt für junge Leute, um einzusteigen, aber auch für ältere Kaffeebauern, um mal auszusteigen und in die Rente zu gehen. Also oft auf diese Gemeinschaftsebene, die soziale Komponente, tun wir sehr viel. Hat auch, denke ich, implizit mit unserer Preisstellung zu tun. Wir setzen eine sichere Qualitätsniveau von unserem Kaffee, wenn die Bauern mit deren Anbau unsere Qualitätskriterien erreichen, zahlen wir tatsächlich auch 30-40% mehr gegenüber dem Marktpreis für den Kaffee. Das heißt, damit es ein ganz attraktives Geschäft geworden für diejenigen, die diese Kriterien auch anhatten. Damit ist es auch interessanter für eine jüngere Generation, um wieder einzusteigen im Kaffeebereich.
Herr Rückock, die beiden Projekte, die Sie erwähnten, die brauchen Zeit, wie Sie richtig sagten. Und die laufen ja eigentlich schon auch durchaus seit vielen Jahren. Das erinnert mich so ein bisschen auch an das, was in dem AAA-Programm damals auch von Nespresso umgesetzt wurde. Ist jetzt dieses B-Corp-Modell eine Möglichkeit für Sie, auch andere, schon bisher bestehende Projekte da systematischer einzuordnen oder auch einzureihen? Oder welchen Rahmen gibt Ihnen das?
Ja und nein, weil wir tun schon, denke ich, sehr viel und sehr, sehr verschiedene Projekte. Da kommen immer neue dazu, das stimmt. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit mit B-Corp jetzt unterstreicht, dass das richtig ist, was wir da tun. Und wir hatten das AAA-Label natürlich seit langem schon, die Zusammenarbeit auf Plantagen eben auch mit Red oder Rainforest. Aber da war ab und zu mal eine kritische Haltung dazu. Ja, das ist euer eigenes Label, das sagt ihr, aber ist das wirklich so? Jetzt aber ist natürlich auch unterstützt mit der B-Corp-Zertifizierung, dass wir tatsächlich nach diesem langen Prozess über die 200 Fragen auch in diese Bereiche natürlich bestätigt bekommen haben, dass es tatsächlich der Unterschied macht und dass es gut ist, was wir da tun. Also wir werden nie aufhören, natürlich neue Projekte zu suchen, aber für uns war vor allem dieser Schritt unterstützt, mehr nach außen, mehr Transparenz darüber zu kommunizieren, war eine ganz wichtige.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank, hat mir gefreut.
Gerne, vielen Dank.